Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass dein Wort Kraft hat, dass du durch dein Wort redest zu uns, zu allen anderen, Jesus. Aber ja, du möchtest durch dein Wort reden. Du möchtest zu unserem Herzen reden und du möchtest uns verändern. Und wir danken dir dafür, dass wir ja dieses kraftvolle Wort haben dürfen, dass wir es in Händen halten können, dass wir ja so viel daraus lernen. Und wir bitten dich jetzt, dass du das tust, was du verheißen hast, nämlich dass du ja uns veränderst durch dein Wort, Herr. Amen. Ich hatte es irgendwie auf dem Herzen, mit euch mal zusammen darüber nachzudenken, jetzt anfänglich des neuen Jahres, was in der Bibel so über Vorsätze steht. Ihr kennt das vielleicht, es ist so üblich in der Welt, normalerweise ein neues Jahr, neue gute Vorsätze, alles muss besser werden, alles soll anders werden oder einiges vielleicht. Ganz konkret sagt man sich irgendwie, ich will im neuen Jahr, was auch immer, weniger Alkohol trinken, Gewicht abnehmen, netter zu bestimmten Leuten sein, wie auch immer. Man nimmt sich irgendwas vor. Das gibt es natürlich auch geistlich. In geistlichen guten Vorsätzen wäre das vielleicht, ich will regelmäßiger in der Bibel lesen, mehr beten, mir mehr Zeit nehmen dafür, mehr spenden vielleicht sogar. Aber gute Vorsätze, diese standardguten Vorsätze meine ich jetzt, ne? So Neujahr sagt man sich, ja, das will ich jetzt machen. Wie schnell sind die vergessen? Was für eine kurze Reichweite haben diese Vorsätze? Die werden ziemlich schnell gebrochen. Und ich will euch jetzt nicht heute erzählen, wie ihr gute Vorsätze das ganze Jahr durchhalten könnt. Da gibt es genug, was ihr lesen könnt, wenn ihr sowas lesen wollt. Werdet ihr sehr, sehr schnell fündig. Nicht, dass ich euch empfehle, danach zu suchen, aber ne? Die Bibel hat einiges zu Vorsätzen oder Absichten, wie man das auch sagen kann, zu sagen. Es gibt viele Personen in der Bibel, die sich Vorsätze gemacht haben, die sich was vorgenommen haben, die etwas wollen und ja, damit dann mehr oder weniger erfolgreich waren. Und ich wollte mal ganz kurz ein ganz paar Leute rausgreifen und gerne damit am Anfang anfangen, ziemlich am Anfang, in 1. Mose Kapitel 4. Keine Angst, wir gehen nicht durch die ganze Bibel. Da geht es um Kain und Abel. Vers 1 von Kapitel 4 von 1. Mose. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, und du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Soweit. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Könnt es auch gerne noch nachlesen. Aber mir geht es hier um die Absichten von Kain und Abel. Die haben am Anfang Absichten, die sind eigentlich ziemlich ähnlich, aber nicht gleich, soweit wir es aus dem Text lesen können. Wie wir hier sehen, in Vers 3 und 4, Kain brachte von den Früchten seines Ackerbodens und Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und da drin liegt eigentlich auch schon der Unterschied. Ich meine, es ist nicht so ein Riesenunterschied, man muss schon ziemlich genau hingucken, um den zu finden. Bei Kain steht nämlich nicht, dass es das Beste oder das Erste oder sowas ist. Da ist einfach nur von den Früchten des Ackerbodens. Und Kain brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Also der Unterschied ist da auch schon mal, er musste die Tiere erstmal schlachten, bevor er sie opfern konnte. Die Pflanzen von Kain, die haben weitergelebt, vermute ich mal. Das ist so eine Kürbispflanze, die, wenn man da die Kürbisse abnimmt, meinetwegen, die wächst dann weiter und macht neue Kürbisse. Aber ja, die Absichten waren halt schon ähnlich. Sie wollten Gott was geben. Kain wollte Gott was geben, so etwas, irgendwas praktisch. Aber Abel brachte ein Opfer. Er musste die Tiere schlachten. Und Kains Absichten ändern sich auch. Wenn man das mal ganz genau hier anguckt, die Reaktion Gottes auf die beiden Gaben hat Kain dazu gebracht, zornig zu werden. Und seine Absichten waren dann nicht mehr, Gott was zu geben, sondern was zu nehmen, nämlich Abels Leben in der Konsequenz. Und Gott warnt ihn sogar hier in Vers 6 und 7. Wir sollten nicht mit solchen Absichten unterwegs sein, natürlich nicht. Und Gott erklärt es ihm. Wenn du aber nicht recht tust, lauert die Sünde vor der Tür. Also du hast hier böse Absichten. Ich sehe das, Kain. Du solltest aufpassen, was du hier machst. Wie du hier unterwegs bist, mit welchen Absichten. Und Kain hat ja die Absicht, seinen Bruder umzubringen, dann sogar ausgelebt. Er hat praktisch gut angefangen und dann stark nachgelassen. In seinen Absichten, auch in seinen Taten natürlich. Und die Konsequenz ist, er wird bestraft. Vers 11 und 12 sehen wir. Da wird er ja dafür bestraft. Und ja, Kain hat im Prinzip Rache nehmen wollen. Das ist so verrückt, diese Denkweise. Vielleicht erwischt ihr euch auch mal, vielleicht erwische ich mich da auch mal bei, für jemanden die Konsequenzen meines eigenen Handels, jemanden anders dafür zur Verantwortung ziehen zu wollen. Also Kain sagt hier, ich habe kein richtiges Opfer gebracht, ich habe einfach nur irgendwas vielleicht Gott gegeben oder so. Und Gott hat das nicht honoriert, so wie ich mir das erträumt hätte oder gewünscht hätte. Und für meine eigene Halbherzigkeit ziehe ich jetzt sozusagen Abel zur Rechenschaft. Und räche mich an ihm. Das kann ja wohl nicht sein. Also so eine Absichten wie bei Kain sollten wir natürlich nicht haben, ist ja klar. Dann gucken wir mal ein paar Kapitel weiter. In Kapitel 6, da ist Noah. Das ist schon ein Kontrast, ne? Kain und Noah zu vergleichen. Lass uns einfach da mal reingucken. Ab Vers 8 lese ich mal in 1. Mose 6. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und von innen und außen mit Pech verpichen. Und so weiter. Da kommt diese Beschreibung. Das ist schon ein großes Zeugnis, was er hier hat vor Gott, mit nicht nur seinen Absichten, sondern auch mit seinem ganzen Lebenswandel. Er war gerecht, steht hier. Er fand Gunst bei Gott und er war sogar untadelig, steht in Vers 9, unter seinen Zeitgenossen. Das ist schon ein großes Zeugnis. Und ja, er ist auch der Einzige hier, von dem wir lesen, dass Gott mit ihm redet. Gott redet über die Geschichte hinweg immer wieder mit Leuten. Aber er redet nicht mit allen Leuten. Er redet nicht mit den Leuten, die überhaupt nichts von ihm wissen wollen. Manchmal hören sie dennoch von Gott. Aus Gnade. Aber Gott spricht hier nicht ein Wort so vom Himmel zu den ganzen Menschen, die hier diese Verdorbenheit darstellen. Also alle außer Noahs Familie sozusagen. Aber er redet mit Noah. Und Noah war ein gerechter Mann. Und diese Absichten, die er hatte, oder diesen Vorsatz, den er gefasst hatte, mit Gott zu gehen, mit Gott zu leben und untadelig zu sein, das hat er dann immer noch durchgehalten. Also das ist ein Vorsatz, nicht so wie unsere Pseudo-Neujahrsvorsätze, wo wir dann sagen, ja, wir wollen dies oder das tun und nach 3 Wochen wissen wir nicht mal, was wir uns vorgenommen haben noch. Er hat 100 Jahre gebraucht, um die Arche zu bauen, ungefähr. Ja, er war 500, als er angefangen hat, und um die 600, als die Flut kam. Also dazwischen hat er die Arche gebaut. Vielleicht hat er nicht die ganzen 100 Jahre gebraucht, vielleicht hat er auch noch ein paar Jahrzehnte für Holzfällen gebraucht oder was auch immer. Aber komm, lass es 50 Jahre sein, das ist immer noch ganz schön lang. Und ja, diese 100 Jahre dazwischen, das war nicht einfach für Noah. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, weil die Leute kannten überhaupt keinen Regen. Es hat da nicht geregnet. Wir lesen das in 1. Mose 8. Nee. Wo lesen wir das? Ich habe es mir aufgeschrieben, glaube ich. 1. Mose 2. Vers 5. Braucht ihr nicht unbedingt mit herkommen. Aber da steht: Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen, und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Also es gab so eine Art Nebelbewässerung. Feiner Nebel, der immer nachts aufsteigt und dann sich auf die Erde legt, die Feuchtigkeit für den Tag bringt. Es gab keinen Regen, die Leute wussten nicht, was Regen ist. Aber Mose hat dennoch gesagt, ich glaube das. Gott hat das zu mir gesagt, ich glaube das. Und ja, dadurch, dass ich das nicht kenne oder nicht weiß, was Gott damit meint, irgendwie, das bringt meinen Entschluss nicht zum Wanken, mit Gott zu gehen, mit Gott zu leben. Und auch wenn die Leute ihm vielleicht verspottet haben, die normale Reaktion wäre gewesen, ich werde verunsichert, ich werde wankend in meinem Entschluss vielleicht, war bei Noah nicht so. Er hat weitergemacht. Über sehr viele Jahre. Und nach der Flut lesen wir in 1. Mose 8, Vers 20. Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und das ist eine Bestätigung seiner Absicht hier im Prinzip. Eine Bestätigung dessen, was er sich schon lange, lange, lange Zeit vorher entschlossen hat zu tun. Er will Gott weiterhin dienen. Und es ist hier wieder ein Opfer. Ne? Wie bei Abel. Es ist hier ein Opfer. Gott, ja, kriegt ein Opfer dargebracht. Später bei Noah lesen wir natürlich, er war ein bisschen betrunken, nicht nur ein bisschen, er war ziemlich betrunken. Das war natürlich falsch. Das hat aber seinen Entschluss, mit Gott zu leben, mit Gott zu gehen, nicht beeinträchtigt. In dem Moment war das natürlich eine Sünde. Aber ja, er ist dennoch einer, der diesen Entschluss gefasst hatte. Und sündlos ist keiner außer Jesus. Das müssen wir uns ganz klar sagen. Selbst wenn in der Bibel über einen Menschen keine einzige Sünde berichtet wird, über viele Menschen in der Bibel wird ja von ihrer Sünde berichtet, aber über manche auch nicht. Dennoch waren sie nicht sündlos, außer Jesus. Müssen wir uns auch klar sein. Okay, wieder ein paar Kapitel weiter. 1. Mose 12. Und alle Männer wissen, was in 1. Mose 12 steht, weil wir das beim Männerfrühstück ziemlich lange schon hatten. Da geht's los mit Abraham. Abraham ist der Stammvater Israels, der so ein riesiges Vorbild im Glauben darstellt, ist auch im Hebräerbrief in Kapitel 11 genannt als eines der großen Vorbilder. Er hatte großes Vertrauen auf Gott, aber er hat auch klein angefangen. Wenn wir in 1. Mose 12 die ersten 3 Verse mal lesen: Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist schon eine ziemlich große Verheißung. Und ja, diese große Verheißung, die kam zu einem Menschen, der noch keine großen Möglichkeiten hatte. Das war nur ein Mann. Okay, er hatte schon ein bisschen Familie, er hatte eine Frau, die Sarai zu dem Zeitpunkt. Und er hat dann, als er losgegangen ist tatsächlich, hat er noch Lot mitgenommen. Und ja, er hatte so ein bisschen, ne, so hatte vielleicht so einen 12-Tonner voll mit Umzugskram. Hätten wir heute vielleicht, damals gab es keinen 12-Tonner vermutlich. Und die Antwort Abrahams auf diese Aufforderung Gottes, diese völlig abstruse Aufforderung, ne? Ich meine, wenn wir sowas gesagt bekommen würden, mit dieser Verheißung dabei, geht jetzt los, irgendwo hin, ich sage euch nicht wohin, aber geht los irgendwo hin, wo ich es euch zeigen werde, sagt Gott zu uns, und ich will segnen, die dich segnen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. So eine Verheißung. Das ist schon krass. Und die Antwort war, er ging. Vers 4, Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und was er dann gemacht hat, das finde ich sehr schön zu sehen, in Vers 7, da ist er schon ein bisschen in die richtige Richtung gelaufen. Und Vers 7 am Ende steht, und er baute dem Herrn, der ihm dort erschienen war, einen Altar. Also wieder wie bei Abel, wie bei Noah, dieses Opfer. Bringt wieder ein Opfer dar. Dann sehen wir in Abrahams Leben allerdings ein ziemliches Auf und Ab. Wir gehen da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, aber es kommt ein Tief und es gibt eine Hungersnot. Abraham sagt sich, wo kann ich hier Hilfe finden, wo kann ich was zu essen herkriegen? Ich gehe mal nach Ägypten. In Ägypten denkt er sich so, kurz bevor er da so richtig ankommt, oh, meine Frau ist ziemlich hübsch. Ich sag mal, das ist meine Schwester, damit ich da irgendwie keine Probleme kriege mit den Leuten. Dann ein bisschen später, als er da wieder weg ist, gibt es dann Streit zwischen Lots Hirten und seinen Hirten um irgendwelche Weideplätze. Jetzt auch nicht großartig toll. Aber dann geht's los mit dieser Geschichte. Lot ist in Gomorra da und diese Stadt wird überfallen. Lot wird weggeschleppt, entführt mit seiner ganzen Familie. Abraham jagt hinterher mit seinen 314 Leuten, die er da gerade noch zusammenkratzen kann, und schlägt dieses Heer von den 4 oder 5 Königen, waren es, glaube ich, da, die Lot mit entführt hatten, mit dem ganzen Zeug, was sie weggeschleppt hatten. Ja, dann kommt diese Bundesbestätigung von Gott in 1. Mose Kapitel 15. Danach wieder ein neuer Tiefpunkt. Er hat ja diese Verheißung, in ihm sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, und er hat noch nicht mal einen einzigen Nachkommen. Und ja, da kommt ihm das vielleicht gerade recht, man weiß es nicht so, was Sarai da vorschlägt, diese Ersatzfrau Hagar da zu nehmen und mit ihr dann diesen Erben da zu zeugen, Ismael, ist natürlich falsch. Dann aber kommt wieder ein neuer Bund, eine neue Bestätigung. Und jetzt kommt auch diese Beschneidung mit ins Spiel, dieses Zeichen. Und eine neue Verheißung eines Sohnes. Und zwar jetzt explizit von Sarah. In 1. Mose Kapitel 17, dann Gottes Besuch bei Abraham. Das ist krass. Gott besucht Abraham. Redet mit ihm nicht nur einfach so. Ich meine, Gott hat auch vorher mit Abraham geredet. Diese Verheißung, die hat Abraham ja auch mitbekommen. Aber dann so, ja, Gott kommt zu mir, ich koche ihm was, bereite ihm ein bisschen was zu essen zu. Und ja, ich bitte Gott um eine Stadt, die total gottlos ist, nämlich ja, um Sodom. Diese Geschichte, wo er dann versucht, Gott runterzuhandeln. Wenn ich nur 50 Gerechte finde, verschonst du dann die Stadt? Ja gut, wegen 50 würde ich sie verschonen. Und wenn es nur 40 sind, ja okay, auch für 40. Na, runter bis auf 10 oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und ja, es sind nicht mal 10 in der Stadt, Gott vernichtet die Stadt dennoch, aber Gott rettet vorher Lot und seine Familie, versucht sie alle noch rauszureißen aus dieser gottlosen Stadt, bevor er sie vernichtet. Dann kommt wieder ein Tiefpunkt, Abraham geht wieder nach Ägypten, also auf die Halbinsel Sinai da. Da landet er dann am Ende bei, ich glaube, Abimelech. Und wieder sagt er Sarah, wäre seine Schwester. Wieder falsch. Dann gehen wir weiter in Kapitel 21, praktisch die Geburt Isaaks. Das ist wieder ein riesiger Hochpunkt. Diese Verheißung, die er Jahre und Jahrzehnte vorher bekommen hat, erfüllt sich. Und dann, was man sagen könnte jetzt so, ja, ist es jetzt ein Hoch oder ein Tief? Er kriegt von Gott den Auftrag, seinen einzigen Sohn, den er gerade jetzt bekommen hat, zu opfern. Auf einem Berg. Und ja, das wollte er tatsächlich tun. Er hatte die Absicht, Gott zu gehorchen. Er hatte nicht dieses Schwankende, was wir im Vorfeld manchmal sehen, so, ja, jetzt mache ich es mal auf meine Weise, ich bin hier in Ägypten, ich kaschiere die Wahrheit so ein bisschen, ich erzähle nicht alles. Und mit dem einen, dem er das dann erzählt hat, ich weiß nicht, ob es jetzt Abimelech war oder der andere, da sagt er, ja, Sarah ist ja eigentlich auch meine halbe Schwester, irgendwie mütterlicherseits, was auch immer da. Also so ein bisschen stimmte das sogar, was ich dir erzählt habe da. War keine ganz faustdicke Lüge, es war eine normale Lüge. Und warum wollte er das machen? Lass uns mal ganz kurz einen Ausflug machen in Hebräer Kapitel 11. Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak sollen deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte, er könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also Abraham hat gedacht, ich kann Isaak ohne Probleme hier opfern, wenn Gott das so gesagt hat, weil Gott wird ihn dann wieder aus den Toten erwecken. Er hat es ja verheißen, dass das mein Nachkomme ist, der ja diesen Segen weitertragen wird, der diesen Segen für die kommende Generation darstellen wird. Und das ist echt krasser Glauben. Abraham ist auch einer von diesen Glaubenshelden. Wir haben es ja gerade gesehen, diese Ruhmeshalle des Glaubens in Hebräer Kapitel 11. Abraham schwankte immer so ein bisschen hin und her vorher zwischen verwirklichen können und nicht verwirklichen können. Ich meine, am Anfang hatte er ja diese Entscheidung eigentlich gefasst. Er hatte ja gesagt, ja, ich vertraue darauf. Er ist ja gegangen. Das ist ja die Bestätigung dafür, dass er Gott vertraut hat, dass er ihn nicht in die Irre leitet. Aber immer da, wo er gesagt hat, jetzt will ich mal hier was reißen, jetzt entscheide ich mich, das selber in die Hand zu nehmen hier. Ich habe hier kein Essen. Irgendwie muss ich was zu essen ranschaffen für die ganze Familie. Das waren ein paar Leute schon. Er hatte dann ja auch Knechte und so weiter, Hirten für seine Herden. Und ja, dann flieht er aus dem verheißenen Land wegen der Hungersnot oder ja, gibt dann, wenn er woanders ist, Sarah als die Schwester aus, mehrmals, um dann nicht getötet zu werden, was er sich so ausdenkt, was passieren könnte. Steht an keiner Stelle, dass es tatsächlich so gekommen wäre. Wäre sie vielleicht als seine Frau aufgetreten, keine Ahnung. Also ist alles nur in Abrahams Kopf so abgegangen, ne? Diese Befürchtung. Und ja, am Ende vertraut er aber Gott selbst bis dahin, wo es weh tut. Selbst bis dahin, wo er Isaak opfern soll. Und das ist echt, ja, gut zu sehen. Dann lass uns ein bisschen weiter nach vorne springen, zu Hiob. Ganz kurz, Hiob ist ein richtig langes, ein richtig gutes Buch. Wir wollen da nur ganz paar Verse mal draus angucken. Gott selbst gibt Hiob nämlich Zeugnis. Und das ist nicht so oft in der Bibel, dass ja, diese Absicht, die Hiob hatte, tatsächlich umgesetzt worden ist. Hiob 1, Vers 8. Da ist diese Situation, dass der Teufel gerade mit Gott redet, dass er sozusagen eine Audienz hat oder wie auch immer man das sich vorstellen kann. Die beiden kommunizieren auf jeden Fall. Und Gott sagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und ja, Satan versucht dann Gott davon abzubringen, dass Hiob wirklich gut ist und sagt ihm, ja, das ist ja nur, weil du ihn gesegnet hast. Nur deswegen ist er überhaupt bei dir noch. Sonst wäre er schon lange weg, wäre schon lange bei irgendwelchen anderen Göttern. Und ja, nimmt ihm dann alles Mögliche. Seine Familie wird extrem dezimiert, seine Kinder sterben durch ein Unglück, seine Herden werden alle irgendwie weggecasht. Und in Kapitel 2, Vers 3 ist dann die erneute Bestätigung. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Also selbst, wo diese ganzen äußerlichen Sachen weg sind, selbst da ist er immer noch dran an Gott. Jetzt könnte man sich vielleicht denken, ja, er meidet vielleicht das Böse, aber vielleicht hat er gar nicht so richtig die Absicht, das Böse zu meiden. Vielleicht ist das nur, ja, ein bisschen so, ich habe die Absicht und ab und zu mal gelingt es mir vielleicht einfach nicht, was Böses zu tun. Ist natürlich abwegig und das bestätigt auch das Buch Hiob in Kapitel 31. Da sagt Hiob, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Also es war tatsächlich seine Absicht. Das ist hier ein Beispiel rausgegriffen. Er hat tatsächlich diese Absicht gehabt und er hat sie sehr, sehr fest gehabt, diese Absicht. Es ist nicht was Leichtfertiges gewesen, so, ja, jetzt mache ich das mal, morgen mache ich es vielleicht nicht. Seine Absicht war, nicht zu sündigen, an Gott ganz nah dran zu bleiben. Dann wollte ich gerne mit euch noch Saul anschauen, weil Saul ist auch total spannend, was so seine inneren Beweggründe angeht. Und das sind ja diese Vorsätze. Wenn man sich so einen Vorsatz vornimmt und sagt, ich möchte jetzt dies oder jenes tun oder dies oder jenes lassen in Zukunft, das ist ja irgendwas innen drin. Das kann man ja von außen nicht sehen. Ich kann bei keinem von euch jetzt irgendwie sehen, außer bei Stefan vielleicht, da steht Pray auf seiner Mütze, was in eurem Kopf so vorgeht. Lass uns mal 1. Samuel Kapitel 9 lesen. Also nicht das ganze Kapitel, sondern erstmal ein paar Verse ab Vers 17. Das ist diese Situation, dass Saul zum König gesalbt werden soll. Als nun Samuel Saul sah, teilte ihm der Herr mit, siehe, da ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Saul im Tor auf Samuel zu und sagte, zeig mir doch, wo hier das Haus des Sehers ist. Also erst die Geschichte drumherum könnt ihr mal nachlesen. Er ist auf der Suche nach so einer Herde entlaufener Esel für seinen Vater und es ist so ein bisschen zufällig, dass er da jetzt vorbeikommt. Natürlich eigentlich nicht, aber so wirkt es für ihn. Samuel antwortete Saul und sagte, ich bin der Seher. Geh vor mir auf der Höhe hinauf, denn heute noch sollt ihr mit mir essen. Und morgen früh werde ich dich ziehen lassen. Und was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Und was die Eselinnen betrifft, die dir heute vor 3 Tagen verloren gegangen sind, so brauchst du dir um sie keine Sorgen zu machen, denn sie sind gefunden. Und wem gehört alles Kostbare Israels, nicht dir, dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter? und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamin? Warum sprichst du solche Worte zu mir?" Also Samuel bezieht sich hier schon darauf, du wirst König sein. Dir wird alles von Israel her untertan sein. Und ja, er versteht es natürlich nicht, wie soll er auch? Und sagt, nee, eigentlich bin ich der Kleinste. Was soll das hier? Wieso sagst du sowas zu mir? Er ist total ungläubig. Du redest gar nicht von mir, du redest von jemand anders, Samuel. Das stimmt gerade gar nicht. Und als er es dann ein bisschen besser verstehen kann, Samuel erklärt es Saul dann ja, was damit beabsichtigt ist, er soll König werden und er wird dann auch schon gesalbt zum König. Und wenn wir in Kapitel 10 ab Vers 20 mal schauen, da gibt es dann noch so eine Wahl, wo Gott das auch nochmal öffentlich bestätigt, dass Saul der König sein soll. Sie werfen dann Lose und ab Vers 20 heißt es, Samuel ließ alle Stämme Israels herantreten. Da wurde der Stamm Benjamin durchs Los getroffen. Und er ließ den Stamm Benjamin nach seinen Sippen herantreten. Da wurde die Sippe Matri getroffen. Da wurde Saul, der Sohn des Kisch, getroffen. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Und sie befragten noch einmal den Herrn, ist der Mann schon hierher gekommen? Aber der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort, und als er sich mitten unter das Volk stellte, da war er einen Kopf größer als alles Volk. Also diese Haltung, er versteckt sich erstmal, finde ich schon cool. Also er weiß, dass er eigentlich zum König gesalbt werden wird. Er weiß, das ist jetzt der Tag, von dem ich gedacht hätte, er kommt nie. Ich meine, ich habe es nicht erwartet, denkt Saul sich, dass ich jemals König werden würde. Ich bin irgendwie so ein Typ, der hinter irgendwelchen entlaufenen Eseln herrennt normalerweise. Jetzt werde ich zum König gemacht. Und ja, er versteckt sich davor erstmal. Wenn wir dann weiter gucken, da geht noch einiges bei Saul. In Kapitel 11, ab Vers 5. Da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her. Also er ist wieder beim Ackerbau gelandet. Und Saul fragte, was ist mit dem Volk, dass sie weinen? Und sie berichteten ihm die Worte der Männer von Jabesh. Also, dass da Probleme sind und diese Stadt da belagert wird. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte. Und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie. Und sandte davon durch Boten in das ganze Gebiet Israels und ließ sagen, wer nicht hinter Saul und hinter Samuel auszieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk und sie zogen aus wie ein Mann. Also seine Absichten sind hier ganz klar, steht ja in Vers 6, der Geist Gottes geriet über Saul. Also er tut diese Sachen, dieser Zorn, das ist nicht ein menschlicher Zorn, das ist, ja, der Zorn im Geist Gottes sozusagen. Und er sagt, jetzt ist hier die Zeit, um ja, einzugreifen. Und das ist schon ein drastisches Zeichen, was er da setzt. Das würden wir heute vielleicht gar nicht verstehen, wenn wir da so ein Stück Rind zugeschickt bekommen würden im Paket. Würden wir nicht verstehen, dass das Zeichen ist, dass wir jetzt zu den Waffen greifen sollen. Würden wir vielleicht denken, na, nettes Geschenk, wer hat mir das nur geschickt und wieso ist es nicht gekühlt? ja, dieser Sieg, den er da gleich einfahren wird über die Ammoniter, ja, ist auch eine Sache, die er sich vorgenommen hat. Ne? Er ist in dieser Sache an Gott dran. Aber dann kommt es zu Kapitel 13. Und das ist schon ein Zeichen dafür, wie es weitergehen wird, leider, in Sauls Leben. Wenn wir in Vers 6 da gucken, also er ist da in einer Situation, dass er gegen die Philister kämpfen muss, dass sie im Krieg sind. Und Samuel hatte gesagt, ich komme zu dir an diesem bestimmten Tag da und dann bringen wir ein Opfer da und dann geht's los. Und in 13 ab Vers 6 steht da jetzt, als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, Da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und Zisternen. Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, von ihm auseinanderzulaufen. Da sagte Saul: Bringt mir das Brandopfer und das Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hatte. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Diese Haltung, die Saul hier an den Tag legt, ist voreilig, ist anmaßend. Wenn wir die 5 Bücher Mose uns jetzt noch ein bisschen genauer angucken würden, also zwischen Abraham und dieser Situation hier, gab es das Gesetz. Das Gesetz beinhaltete zum Beispiel auch, dass nur Priester opfern durften. Dass nicht einfach so jeder hingehen konnte und sagen konnte: Hier, ich mache jetzt hier das Opfer. Und Samuel wäre dieser Priester gewesen. Er wäre derjenige gewesen, der das Opfer hätte darbringen sollen. Nach dem Gesetz, nach den Ordnungen Gottes. Und ja, Saul ist dem nicht gefolgt. Samuel hat gesagt, so denkt man es zumindest von dem, was wir da aus dem Text lesen: Ich bin jetzt hier der König, ich bestimme jetzt. Und auch wenn Gott das vielleicht gesagt hat, das ist schön, aber die Situation erfordert, dass ich jetzt hier zur Tat schreite. Ist ja der König, ne? Kann er ja bestimmen. Dennoch ist es falsch gewesen, das wissen wir. Und ja, danach geht es noch in vieler Weise weiter in dieser Richtung. Es geht nach unten. Und wir sehen das Gleiche wie bei Kain, dass er jemand anders für seinen eigenen Fehler verantwortlich macht. Zum Beispiel in 1. Samuel Kapitel 18. Wenn wir da noch ein paar Kapitel weiterschlagen. Also er hat mit Davids Hilfe dieses Philisterheer besiegt. Ne? David hat Goliath gekillt und die Philister sind dann abgehauen, sein eigenes Heer hinterher, David auch. Und wie wir da lesen, in Kapitel 18, Abvers 6, es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine 10.000. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte: Sie haben David 10.000 gegeben und mir haben sie nur 1.000 gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. Und er geriet im Inneren des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte: Ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm 2-mal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1.000. Und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, und der Herr war mit ihm. Ja, diese Missgunst, ne? Dieses, David hat was Gutes getan, er ist ein Kriegsheld sozusagen, und er wird besungen. Das ist eigentlich kein Problem. Jeder König sollte sich freuen, wenn er Leute hat, die so für ihn kämpfen. Ich meine, David hat das ja für Saul gemacht. Saul war der König. Und David hat für seinen König gekämpft. Und Saul fühlt sich aber gedemütigt. Er gönnt es ihm nicht, dass er ja nur Tausende bekommt. Ich meine, Tausende zu erschlagen in einem Krieg, das ist schon ganz schön heftig. Saul ist aber hier so drauf, er will für diese Demütigung, die er empfindet, Rache nehmen an David. Und ja, was ist das? Das ist einfach nur Blödsinn. Das entspricht nicht der Realität, das geht wieder nur in seinem Kopf ab. Saul ist total getrieben später und verfolgt David die ganze Zeit, um ihn zu töten. Er hat immer wieder aber auch lichte Momente, wo er aus seiner Fantasiewelt aufwacht und so denkt, ja, irgendwie stimmt es ja gar nicht, was ich die ganze Zeit denke, und das, was ich mache, hat überhaupt keine Grundlage hier. David ist ja gar nicht gegen mich. Es gibt zwei Situationen, wo David Saul töten hätte können und es nicht tut. In 1. Samuel 24 und 26. Er wollte in diesen Situationen, also David wollte in diesen Situationen Gott nicht helfen. Er hätte ja auch sagen können, zu diesen Zeitpunkten da war er schon als der neue König von Samuel eingesetzt worden, war schon gesalbt worden. Er wusste eigentlich, bin ich jetzt der König und Saul ist nicht mehr der richtige König. Aber dennoch hat er nicht gesagt, ich bin jetzt der neue König, ich nehme jetzt sozusagen das in die Hand, ich säge den alten König ab, weil ist er ja gar nicht mehr. Ich bin ja gesalbt worden als König. Das tut er nicht. Er hat dieses Vertrauen zu Gott und das sehen wir ja als Äußerung seines Herzens, seiner Herzenshaltung. Er hat diese Haltung, wenn Gott mich zum König gesalbt hat, dann muss er mich jetzt auch zum König machen. Also selber tue ich das nicht. Muss Gott schon machen. Wenn ich der König von Israel sein soll, wenn Gott das so entschlossen hat, dann muss Gott das auch tun, dass das so kommt. Und ich werde hier nicht gegen den Gesalbten des Herrn meine Hand erheben, sagt er so wörtlich. Also er empfindet, obwohl er selber gesalbt wurde, Saul noch als den Gesalbten des Herrn. Und wenn wir uns dann weiter, also jetzt mal Saul abschließen und wenn wir uns weiter David angucken, dann ist da ein Riesenvorteil, finde ich. David hat sehr viel selber geschrieben. Das ist nicht nur über ihn, sondern das ist von ihm geschrieben. Und wenn wir in die Psalmen gucken, sind wir ja gar nicht so weit weg, ne? Wir haben ja ganz viele Psalmen uns angeguckt in den letzten Monaten und Jahren eigentlich schon. Wenn wir in die Psalmen gucken, gibt es immer wieder welche, wo drüber steht, das hat David geschrieben. Zum Beispiel Psalm 80. Und da sagt David ganz klar, was seine Absicht ist, was sein Vorsatz ist, den er sich vorgenommen hat. Psalm 18, Vers 50. Darum will ich dich preisen unter den Völkern, Herr, und will spielen deinem Namen, der seinem König große Rettungen schenkt und Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinen Nachkommen ewig. Also er will Gott preisen. Er will ihn loben, unter den Völkern. Das heißt nicht nur so in seiner kleinen Sphäre, in seinem Wohnzimmer, in seiner Wohnung, in seinem Königspalast oder wie auch immer. Öffentlich. Gott loben und preisen öffentlich. In Vers 23 von Psalm 22. Ja, es ist ein bisschen was anderes, aber es geht in die gleiche Richtung. Also Psalm 22, Vers 23. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Also hier geht es darum, Gott zu verkündigen in der Versammlung. Das will er. Das ist sein Wille. Sein Entschluss. Seine Absicht. Das will er tun. Und das schreibt er hier öffentlich in einem Lied, was er gedichtet hat. Damit noch möglichst viele andere diese Einstellung haben. Ich meine, wenn wir hier so diese Texte an der Wand sehen und wir singen dann einfach so mit, ist euch auch schon mal aufgefallen, dass man irgendwann so nach dem 50. Mal, wenn man ein Lied gesungen hat oder so, dann merkt man gar nicht mehr, was man eigentlich so singt. Wird das schon mal aufgefallen? Ab und zu fällt mir das mal auf, dass ich merke, oh krass, was singe ich hier gerade? Das ist, ja, was ich sage, was ich singe, das ist meine Absichtserklärung. Stimmt das überhaupt? Muss ich mich selber überprüfen? Stimmt das, was ich hier gerade singe, was ich will oder mache? In Psalm 34 ist ein weiterer Punkt, was David will. Vers 2. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Hier betont er nochmal, das ist nicht eine kurze Sache. Das ist nicht so, ich mache das jetzt und vielleicht später irgendwann mache ich das nicht mehr. Er sagt hier ganz bewusst, ich will mit den Herrn preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Das ist sein Entschluss, seine Absicht. Und ja, er will sich in Gott rühmen. Wie Paulus das auch im Galaterbrief Kapitel 6 schreibt, könnt ihr gerne mal nachlesen, ist Vers 14, in Gott will er sich rühmen. Und nicht in seinem tollen Königtum, wozu er auch Grund gehabt hätte. Es war eine coole Zeit, als David König war, als Salomo König war später. Da hat Gott ihm echt weiten Raum geschafft. Das Reich Israel war groß. Oder in Psalm 57. Da sehen wir nochmal eine Bestätigung. Vers 8. Gefestigt ist mein Herz, Gott, gefestigt ist mein Herz. Ich will singen und spielen. Wache auf, meine Seele, wachet auf, Harfe und Zither. Ich will aufwecken die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr. Will dich besingen unter den Völkerschaften. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. So, hier nochmal die Bestätigung davon. Gefestigt ist mein Herz, verankert in Gott. Das ist ja mein Entschluss und er steht. Ich hoffe, es ist euch noch nicht langweilig, über David was zu hören. Ich fand das total spannend in der Vorbereitung. Und jetzt in Psalm 101, das ist eigentlich, da ist der ganze Psalm eine Beschreibung der Absichten von David, was er sich so vorgenommen hat. Und den wollte ich jetzt einfach mal komplett lesen. Das ist eine gute Zusammenfassung. Psalm 101. Von Gnade und Recht will ich singen, dir, Herr, will ich spielen. Ich will einsichtig handeln, auf vollkommenem Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln in deinem Hause. Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen. Übertretungen zu begehen hasse ich. Das soll nicht an mir kleben. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Böses will ich nicht kennen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. In meinem Haus soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes stumm machen, um aus der Stadt des Herrn alle Übeltäter auszurotten. Also ganz klar die Trennung. Ich bin bei Gott und alles andere ist nicht bei mir. Alles, was Sünde ist, alles, was heillos ist, alle Übertretungen, all das ist weit weg von mir. Auszurotten, hat er gesagt. Das ist seine Absicht. Alle Übeltäter, also alles, was ihn irgendwie ja, von Gott wegbringen könnte, wird erstmal aus seinem Haus, aus seiner Stadt und auch aus seinem ganzen Land ausgetilgt. Wie wir natürlich wissen, diese Absichten sind nicht in Davids ganzem Leben umgesetzt worden. Er hatte diese festen Absichten, aber dennoch hat er Ehebruch begangen mit Bathseba, er hat Mord begangen durch einen Dritten, er hat seinen Heerobersten damit beauftragt, Uriah umzubringen, dadurch, dass er ihn halt an einer Stelle eingesetzt hat, die besonders hart umkämpft ist. Hat dann auch geklappt am Ende. Uriah wurde vom Feind nach außen hin getötet, aber eigentlich war es Mord. Wir müssen uns da wieder vor Augen führen, sündlos ist keiner, außer Jesus. Ich hatte noch überlegt, über Petrus und Paulus was zu sagen, aber das wäre, glaube ich, zu viel. Es ist schon echt ganz schön krass. Aber was bedeutet das jetzt alles? Also wir haben uns jetzt ein paar Leute angeguckt, haben uns angeguckt, wie sie so drauf waren, was für eine Herzenseinstellung sie hatten. Und wenn ihr euch jetzt die Frage fragt, was ist jetzt mit guten Vorsätzen? Können wir jetzt gute Vorsätze machen fürs neue Jahr? Sollen wir das vielleicht sogar? Ist das biblisch? Meiner Meinung nach sollen wir uns gute Vorsätze machen, aber zwei Punkte dazu. Nicht so, wie wir uns in der Welt gute Vorsätze machen. So, ich denke mir irgendwas aus, schreibe mir es vielleicht auf, klemme es hinter den Badezimmerspiegel oder irgendwo und vergesse es dann den Rest des Jahres. Das ist überhaupt zu nichts nütze. Und zweitens, warum eigentlich nur zum neuen Jahr? Also gute Vorsätze, ich meine, wenn man es wirklich ernst meint und Gott führt einen so, dass man das erkennt, da ist ein Punkt, wo ich mich ändern muss. Und ich will Gott folgen in dieser Sache. Und ich will das umsetzen, was Gott zu mir gesagt hat. Warum warte ich damit bis zum 1. Januar? Das ist auch Quatsch irgendwo. Und ja, wenn Gott wirklich zu mir geredet hat und gesagt hat, ich muss an dieser einen Stelle was ändern, dann ist das keine Sache, die wir so leichtfertig behandeln können. Das ist keine Sache, die ich so irgendwo vielleicht mir mal überlege und sage dann, ja, komm, denke ich vielleicht noch die nächste Woche dran oder so. Ich nehme das gar nicht so für voll. Nur so sich das locker vorzunehmen, reicht nicht. Und wenn wir mal dieses Beispiel nehmen, ich will mehr in der Bibel lesen, wenn wir uns das einfach so sagen, ja, will ich machen. Und denken uns das dann so, ja, wir denken uns das vielleicht sogar jeden Tag, ich will mehr in der Bibel lesen. Und wir machen es aber nicht. Was bringt das? Beim nächsten Neujahr oder bei der nächsten Gelegenheit, wo wir darüber nachdenken, ist so vielleicht, ja, ist nicht passiert. Ja, schade, vielleicht nächstes Jahr. Ich meine, was ist das für eine Einstellung? Wenn wir wirklich in unserem Herzen den Entschluss gefasst haben, ich will mehr in der Bibel lesen, zum Beispiel, dann werden wir dafür was tun. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als ihr euch wirklich, wirklich was gewünscht habt. Und das war zu einer Zeit, da hattet ihr vielleicht nur Taschengeld oder so und ihr habt auf eine Sache wirklich hingespart und ihr habt gesagt, diese eine Sache, die will ich mir kaufen oder das will ich haben. Und meine Eltern sagen immer, das ist zu teuer und ich muss da was dazu bezahlen oder so. Oder ihr kauft euch euer erstes Auto. Erinnert euch mal zurück. Habt ihr darauf nicht gespart? Oder was auch immer. Diese Einstellung, ich wünsche mir was, echt doll, ich will das haben, dann tue ich was dafür. Und dann kann ich da nicht so sagen, ja, ich will das haben. Okay. Ja, ich warte jetzt darauf, dass ich das bekomme, so. Aber ich tue nichts dafür. Das geht nicht. Wenn wir in unserem Herzen uns das wirklich vornehmen, dann ist es auf der einen Seite weltlich gesehen vielleicht diese eiserne Disziplin, die wir dann haben beim Sparen und vielleicht noch Prospekte auszutragen, um noch mehr Geld reinzukriegen oder was auch immer, in der Nachbarschaft Autos zu waschen, anzubieten, überall, nur um dieses Geld ranzukriegen. Und ja, was wir von Jesus auf unser Herz gelegt bekommen, sollte uns das nicht vielleicht doch schon ein bisschen wichtiger sein als sowas Normales, sowas Weltliches. Und ja, vor der äußeren Veränderung, ich lese tatsächlich mehr Bibel, ne? Ich schlage täglich meine Bibel auf, muss immer die innere Veränderung kommen. Lass uns da mal in den Epheserbrief gucken. In Kapitel 5, Vers 18, bekannter Vers. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also, es bringt uns nichts, uns mit Wein volllaufen zu lassen, sondern wir sollen voller Geist werden. Und dann gibt es hier diese Liste in Vers 19, was dann alles so dazugehört. Der Geist muss in uns lebendig sein, uns lenken. Und direkt danach steht, wie der Lebensstil eines geisterfüllten Christen aussieht. Ne, ab Vers 21, diese ganzen Geschichten, diese Ordnung, die dann folgen. Und so eine Liste ist auch in Kolosser, Kapitel 3 zu finden. Lass uns da nochmal hingehen zum Abschluss. Und hier ist diese Auflistung aber nicht verbunden damit, geisterfüllt zu sein, sondern damit, vom Wort Gottes erfüllt zu sein. Mit dem Wort Christi ist es verbunden. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Damit wirklich was passiert, können wir nicht einfach nur so uns was vornehmen. Also diese normalen Vorsätze, die wir uns so machen als Menschen. Vielleicht haben wir das sogar auch gemacht. Und das ist eine gute Sache, sich was vorzunehmen, sich zu ändern in der richtigen Richtung. Aber wenn wir das einfach nur so uns vornehmen, dann wird es nichts. Wir müssen vom Geist erfüllt sein, damit Gott diese Ordnung, seine Ordnung in unser Herz legen kann. Und wie machen wir das? Wir lassen den Geist an uns ran. Und wie machen wir das noch mehr? Wir können uns vom Wort erfüllen lassen. Wir können Geist und Wort erfüllt sein. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir haben am Anfang gesagt, ich will euch jetzt nicht erzählen, wie ihr eure Vorsätze halten könnt. Das wird Gott in euch bewirken, wenn ihr euch dazu entscheidet, Gott ähnlicher zu werden, wenn ihr euch dazu entschließt, ihm näher zu kommen, mehr in seine Nähe euch zu wagen vielleicht, wenn wir uns das vornehmen, dann wird Gott uns das schenken. Er freut sich so über so eine Herzenshaltung. Er freut sich darüber, wenn wir sagen, wir wollen näher zu dir kommen. Es gibt dieses eine Lied, Näher, ich glaube von Lothar Kosse. Näher zu dir, genau. Und Gott ist derjenige, der uns näher zieht. Wir sind diejenigen, die offen dafür sind. Lass uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du treu bist. Danken dir dafür, dass dein Wort so reichhaltig ist und dass es über so viele Menschen so viel sagt, die mit dir gegangen sind, die du gebraucht hast in deinem Plan. Wir danken dir dafür, dass wir auch sehen können, dass du keinen fallen gelassen hast, Jesus. Danke dir dafür, dass wir sicher sein können, dass auch wir nicht fallen gelassen werden von dir. Dass du nicht wankelmütig bist, sondern dass du treu bist. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du der Handelnde bist. Du bist derjenige, der uns zu dir holt. Danke dir dafür, Jesus, dass wir in dir sicher sein dürfen. Bitte bewirke du die Veränderung, die du möchtest in uns, Herr. Und lass uns offen sein dafür. Amen.